Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Um rechte Kontinuitäten ging es gerade in den Kulturfragen. Um den Antisemitismus, der noch viel weiter zurückreicht, wird es gleich in Kultur heute gehen. Außerdem berichten wir über ein Projekt im Vorfeld der Frankfurter Buchmesse. Gastland ist diesmal Norwegen, deshalb wurde ein Stück von Henrik Ibsen neu übersetzt und gestern Abend in Frankfurt aufgeführt. Ebenfalls in Frankfurt ist der US-Künstlerin Lee Kressner eine Ausstellung gewidmet. In Lübeck ist eine Opernrarität auf die Bühne gekommen über Christoph Kolumbus. Und am Europäischen Tag der Restaurierung, da haben heute Restauratorinnen und Restauratoren Einblick in ihre Arbeit gegeben. Jüdisches Leben ist in Deutschland bedroht. Warnungen vor einem zunehmenden Antisemitismus gibt es seit Jahren. Doch vergangene Woche ist es zu einem Anschlag gekommen, der einer jüdischen Gemeinde gegolten hat, an Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag. Der Attentäter hatte versucht, in Halle in eine vollbesetzte Synagoge einzudringen, scheiterte an der Sicherheitstür und tötete dann zwei Menschen außerhalb der Synagoge. Er wurde festgenommen, hat gestanden und für den Anschlag antisemitische Motive angegeben. Auch aus einer Art Manifest, das der Attentäter im Internet veröffentlicht hat, wird seine antisemitische Haltung sehr deutlich und sein Glaube an eine jüdische Weltverschwörung. Miriam Wenzel, die Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt, war zum Zeitpunkt des Anschlags in Israel. Und ich habe sie gefragt, wie man denn dort auf den Anschlag reagiert hat.
Ich denke, das Entsetzen in Israel ist nicht mit dieser Überraschung, wie das hier zum Teil aufgenommen wurde, versehen. Denn man beobachtet in Israel seit geraumer Zeit den ansteigenden Antisemitismus und kommentiert diesen mit großer Sorge, insbesondere was Deutschland angeht. Die Einschätzungen des Anschlags, die haben je nachdem in Israel auch mit den politischen Meinungen zu tun. Also etwa in der linksliberalen Zeitung Haaretz wird dann doch betont, dass der Anschlag zwar einer jüdischen Gemeinde galt, dann aber an einem Dönerimbiss jemand willkürlich ermordet wurde. Und das heißt, dass er sich eben auch richtete gegen Migrantinnen und Migranten. In den eher Netanjahu-nahen Medien wird hingegen einfach stärker betont, dass eben Deutschland ein massives Antisemitismusproblem hat und darauf reagiert werden muss und auch reagiert werden kann, etwa indem man nach Israel auswandert.
Antisemitismus, diesen Ausdruck gibt es erst seit 140 Jahren. Aber wie lange reicht denn der Antisemitismus in Deutschland und Europa zurück?
Wir haben insbesondere in der Zeit des Mittelalters mehrere belegte Pogrome in den Zeiten der Kreuzzügen etwa oder dann insbesondere im 14. Jahrhundert im Zusammenhang mit der Pest. Und diese Pogrome gehen eher mit einer massiven Judenfeindschaft einher oder antijudaistischen Einstellungen, die von Seiten der christlichen Kirchen ausgehen, die etwa mit der Idee einhergehen, dass Juden, die Brunnen vergiften oder Ritualmorde begehen an Kindern. Und im Kern steht da der Vorwurf eigentlich des Gottesmordes, also des Mordes an Jesus Christus, der Jüdinnen und Juden angelastet wird. Die heutige Gesellschaft ist von einem Antisemitismus gekennzeichnet, der sich etwa in die Vorstellung heftet, der Staat Israel sei für das Übel der Welt verantwortlich oder Juden würden, wie das in dem Protokoll der Weisen von Zion festgehalten ist, eine Art globale Weltverschwörung initiieren. Das sind andere Vorstellungen. Das Signifikante ist nur, dass sozusagen die Chimäre dessen, dass Jüdinnen und Juden übermächtig sind und etwas steuern im Geheimen. Darin, in dieser Vorstellung, liegt eine gewisse Kontinuität.
Sie haben schon angesprochen, 14. Jahrhundert, da gab es ja die Kölner Bartholomäusnacht. Da wurde fast die gesamte jüdische Bevölkerung Kölns umgebracht. Wissen wir zu wenig über diese antijüdischen Pogrome?
Ich denke, das Wissen allgemein um quasi die kontinuierliche Existenz von judenfeindlichen Übergriffen, judenfeindlichen Mordanschlägen auf dem Territorium des heutigen Deutschland ist nicht besonders ausgeprägt. Wissen ist eine Dimension dessen, um was es jetzt gehen muss. Ein Ausbau des Wissens um die Kontinuität und die Massivität von Antisemitismus. Das andere ist aber vor allen Dingen Empathie mit denjenigen, die es trifft, und ein Wissen darum, dass es nicht nur diejenigen trifft, die hier in Deutschland leben, Jüdinnen und Juden, sondern dass es auch diejenigen trifft, die nicht jüdisch sind, denn das verdeutlicht der Anschlag in Halle ja sehr deutlich, dass er zwar gegen die jüdische Gemeinschaft gerichtet war, aber dann willkürlich eine andere Frau getroffen hat und jemanden, der zufällig in einem Dönerimbiss sich aufgehalten hat.
Was können Sie denn im Jüdischen Museum Frankfurt gegen Antisemitismus tun? Also wie kann man zum Beispiel verhindern, dass jemand wie der Attentäter von Halle an die jüdische Weltverschwörung glaubt?
Erstmal möchte ich sagen, dass ich es für die Aufgabe der historischen Museen halte, über Antisemitismus aufzuklären. Und zwar genau in dieser historischen Dimension und über die Funktion des Antisemitismus, etwa in der Nationalstaatlichkeitsbildung, über die Bedeutung des Antisemitismus während der europäischen Aufklärung. Viele der europäischen Aufklärer waren auch massive Antisemiten und etwa die Vorstellung, dass Jüdinnen und Juden eigene Gesetze haben und sich deshalb den säkularen Gesetzen entgegenstellen, ist eine aufklärerische Vorstellung. Wir als Jüdisches Museum haben mehrere Bildungsprogramme aufgesetzt zur Extremismusprävention. Da behandeln wir Antisemitismusprävention nicht isoliert, sondern es geht letztlich um die Erziehung zur Selbstreflexion. Das heißt, wir halten Jugendliche dazu an, über ihre eigene Familiengeschichte nachzudenken, zu sprechen über die Diskriminierungserfahrungen und die Einstellungen, die tradiert werden, und öffnen sie dann auf diese Art und Weise für eine größere Empathie und Sensibilität für jüdische Kultur heute.
Das war Miriam Wenzel, die Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt, zum Thema Antisemitismus. Auch der Komponist der Oper Christoph Colomb war ein Opfer von Antisemitismus. Die Rede ist von Darius Milhaud. In seiner Oper geht es um den Entdecker Kolumbus und die Folgen des Kolonialismus. Und als das Werk 1930 uraufgeführt wurde an der Berliner Staatsoper, da setzte eine Hetzkampagne rechter Kräfte gegen den Komponisten ein. Er sei Jude, werde auch in Frankreich nicht als Repräsentant französischer Kultur anerkannt, hieß es, und überhaupt sei seine Musik eine so wörtlich misstönende Mache. Die Uraufführung war dann auch kein Erfolg und auch danach stand das Werk nur selten auf den Spielplänen. Filmemacher Peter Greenaway wagte sich vor über 20 Jahren an eine Inszenierung und jetzt hat man sich am Theater Lübeck an die Oper herangetraut. Uwe Friedrich berichtet.
Die Einflüsse der deutschen Theatererneuerer Bert Brecht und Erwin Piscator auf Darius Milhauds Oper Christoph Colomb sind unübersehbar. Brecht und Piscator haben die vierte Wand aufgerissen, den bürgerlichen Realismus als Illusion vorgeführt und skrupellos Mittel des Unterhaltungstheaters mit gesellschaftspolitischem Auftrag vermischt. So etwas schwebte wohl auch Darius Milhaud vor, als er seine Partitur für die Berliner Staatsoper schrieb. Historische Unterhaltungsrevue Goes Mysterienspiel mit einem Libretto von Paul Claudel, der gerade in den 20er und 30er Jahren die katholische Kirche mit einem neuen Mystizismus beleben wollte. Wie in einem Passionsdrama schreitet dieser Christoph Kolumbus also von Station zu Station, erduldet manches, leidet viel und fährt schließlich als Gekreuzigter gen Himmel. Dafür hat die Bühnenbildnerin Erika Hoppe eine weiße Kiste auf die Drehbühne gesetzt, die mit ihren Klappen, Treppen und Türen ebenso eine Herberge in Valladolid sein kann wie ein Aztekentempel, Altarbild oder Schiffsrumpf. Nur wenige Solisten dieses Historiendramas tragen in Momms Inszenierung individuelle Züge. Ob spanische Bevölkerung, Nonnen oder Schiffsbesatzung, sie alle werden als Masse hinter schwarzen Masken gezeigt. Der spanische König ist eine Karikatur inmitten seiner Hofschranzen, Königin Isabella eine Heilige, die meuternde Schiffsbesatzung mutiert zu Skeletten. Schöne Bilder, in denen Kolumbus sein eigenes Leben recht ungerührt durchschreitet. Gegen Ende bedauert er immerhin, dass durch sein Handeln die Hochkulturen Mittelamerikas zerstört wurden. Doch statt ihn zu bestrafen, wie es Bert Brecht einige Jahrzehnte später mit Lucullus machen wird, fahren Millot und Claudel nun allen heiligen Hokuspokus der katholischen Kirche auf, weil Kolumbus doch auch viel Gutes bewirkt habe. Sebastian und Jakob geben das Geleit. Putzige Engelchen heben die Hände, Nonnen beten für den Eroberer. Das alles bringen Milo Pablo Mom und sein Kostümbildner Sebastian Helminger mit derselben Opulenz auf die Bühne, wie sie vorher die Grausamkeiten gegen die amerikanischen Ureinwohner zeigten, und machen damit das Dilemma des Stücks deutlich. Die katholische Setzung ist so stark, dass eine Brechung oder gar Ironisierung die ohnehin disparate Form wohl völlig zerstören würde. Dirigent Andreas Wolf hat durchaus ein Händchen für die revuehaften Elemente der Partitur, die geschärften Rhythmen und Harmonien. Allerdings spielen die Lübecker Philharmoniker unter ihm zwar präzise, aber deutlich zu laut. So müssen auch die Sängerinnen und Sänger mächtig aufdrehen, alles wird ins Monumentale gesteigert. Evmorphia Metaxaki ist dennoch eine sehr innige Königin Isabella, während Johann Hyun-Bong Choi einen stimmlich wuchtigen Kolumbus präsentiert, dem man die wenigen Selbstzweifel kaum abnehmen mag. Durchdringend ist der Teufel von Daniel Jens, die zahllosen Solisten in Klein- und Kleinstrollen machen ihre Sache gut, der Chor brilliert. Und doch bleibt ein Unbehagen an dem Werk. So sehr das Lübecker Theater dafür zu loben ist, diese Oper nach Peter Greenaways Berliner Inszenierung vor vielen Jahren erneut zur Diskussion zu stellen, kann auch diese Produktion den Zweifel nicht ausräumen, ob der geniale Orchesterkomponist Darius Milhaud mit Christophe Colomb eine gute Oper vorgelegt hat.
Uwe Friedrich war das über die Oper Christoph Colomb von Darius Milhaud an der Oper Lübeck. In einem Museum in Frankfurt gibt es nächste Woche Rentiereintopf zu essen. Am Mittwoch wird nämlich die Frankfurter Buchmesse eröffnet und Gastland ist diesmal Norwegen. Morgen besteigt Kronprinzessin Mette Marit mit einer Gruppe Schulkinder in Berlin den Zug nach Köln, wo sich dann norwegische Autorinnen und Autoren dazugesellen, die bei der Eröffnung in Frankfurt dabei sein wollen. Mit einem solchen Literaturzug reist die Prinzessin jedes Jahr durch Norwegen zur Förderung der Leselust und der Gegenwart. Literatur. Norwegische Gegenwartsliteratur. Da ist natürlich Karl-Ove Knausgård zu nennen, aber auch der Krimi-Bestseller-Autor Jo Nesbø. Bekanntester Klassiker ist dagegen Henrik Ibsen. Mit dem Stück Brand hat er damals den Durchbruch geschafft und im Rahmen der Buchmesse ist jetzt eine Neuübersetzung dieses Werks erfolgt. Gestern Abend war sie am Schauspiel Frankfurt zu erleben. Ein Beitrag von Christian Gampert.
Dass Ibsens Brand ein Pfarrer ist, hat vermutlich mit dem ländlichen Norwegen des 19. Jahrhunderts zu tun. Eine solche Figur war dazu prädestiniert, das verarmte, darbende Volk der Bauern auf den rechten Weg zu führen und dabei als Prophet einen moralischen Rigorismus an den Tag zu legen, der auch heutigen Gotteskriegern eigen ist. Man kann das Stück nun auf dieser Schiene inszenieren, so wie Armin Petras das 2008 in Hamburg getan hat, Brand als Wanderprediger und religiöser Fanatiker. Man kann das aber auch existenzialistischer fassen. In Frankfurt ist Heiko Raulin als Brand anfangs ein Eremit mit einem ausgeprägten Weltekel. Alles ist ihm zu lau, er sieht, wie faule Seelen es sich bequem machen und keinerlei Wagnis eingehen. Er dagegen geht im Unwetter über hohe Berge, um einer Selbstmörderin in ihrer letzten Stunde beizustehen, ein sozialtherapeutisch tätiger Batman in schwarzer Soutane. Roger von Tobel hat das inszeniert, als wolle er mindestens eine Wagner-Oper auf die Bühne bringen. Ibsens Ideendrama, in dem monologisch verschiedene Weltsichten gegeneinander gestellt werden, hier der aalglatte, aber lebenstüchtige Landrat, dort der verstockte Pastor Brandt, wird in geheimnisvollen skandinavischen Nebel gehüllt. Die wirklich grandiose Bühne von Olaf Altmann zeigt die eisigen Berge Norwegens, in denen Brandt seine Kirche bauen will, als leere, ansteigende, glatte, blitzartig gezackte Fläche, während aus dem Untergrund die sozial Ausgegrenzten wie aus einem Höllenschlund hervordrängen. Der Lichtdesigner Johann de Lare taucht das alles in ein so düsteres Dunkel, dass die Seelenlage dieses Pfarrers mehr bildlich zu spüren ist als in den pathetischen, verhalten Bekenntnismonologen, mit denen die Regie uns quält. Schließlich wird die norwegische Melancholie auch noch musikalisch beglaubigt, ein wabernder Wort-Bild-Sound-Overkill sozusagen. Der Musiker Keith O'Brien hat sehr gitarrenlastige Soundkaskaden geschrieben, Rammsteinartige balladeske Töne. Die als Troll, Sexhexe, Geisterwesen durchs Eis tanzende Katharina Bach nutzt das zu kreischenden, verführerisch bedrohlichen Gesängen. Pastor Brandt richtet mit seinen überzogenen moralischen Forderungen des Alles oder Nichts nun konsequent seine Familie zugrunde. Mutter, Frau und Kind sterben und seine Gemeinde wendet sich von ihm ab, als große Fischschwärme im Fjord sozialen Wohlstand versprechen. Eine einzige Szene gibt es, die jenseits der deklamatorischen Ödnis eine theatrale Qualität hat. Als Agnes, Brandts Frau, grandios zurückgenommen, gespielt von Jana Schulz, die Kleider ihres verstorbenen Kindes an die Armen verschenken soll. Alles oder nichts, fordert der strenge Pastor. Sie aber will ein Mützchen behalten, in dem das Kind starb und das noch seinen Geruch hat. In dieser Sekunde zerbricht die Beziehung zum einst bewunderten Ehemann, der als Gruppenguru weiter das ethisch einwandfreie Leben predigt. Natürlich schwingt als Referenzraum unter dieser Inszenierung ein ganz anders gepolter Rigorismus immer mit, der von Greta Thunberg, deren Forderungen ebenfalls Kompromisse kaum zulassen. Das scheint weiten Teilen des Publikums durchaus bewusst, obgleich Roger von Tobel jede Andeutung vermeidet. Er lässt den von einer Lawine verschütteten Brand am Ende als Ötzi im schneeigen Schlamm erfrieren. Dabei verwesen seine moralischen Forderungen gleich mit.
Am Schauspiel Frankfurt hatte eine Neuübersetzung des Stücks Brand von Henrik Ibsen Premiere. Das war ein Beitrag von Christian Gampert. Und nochmal Frankfurt. Diesmal geht es um eine neue Kunstausstellung, die schon im Vorfeld für Aufsehen gesorgt hat. Da mussten nämlich Kunstwerke per Kran ins Museum gehievt werden, weil sie so groß sind. Diese riesigen Gemälde stammen von der US-Malerin Lee Krasner. Sie war die Frau von Actionpainter Jackson Pollock, mindestens genauso begabt wie er. Aber erst nach seinem Unfalltod 1956 ist Krasner aus seinem Schatten getreten. Heute gilt sie als eine der einflussreichsten Künstlerinnen des abstrakten Expressionismus. Anja Reinhardt war für uns in der Frankfurter Schirnkunsthalle.
Achtung, der Tiger springt und er ist ziemlich groß, etwa 2,5 mal 5 Meter. Etwas furchteinflößend ist dieses Gemälde mit dem Titel »The Eye is the First Circle« von Lee Krasner. Kraftvolle, geschwungene Pinselstriche in hellen und dunklen Umbratönen füllen das ganze Bild. Entstanden ist es 1960, rund 4 Jahre nach Jackson Pollocks Unfalltod und einem Jahr nach dem Tod ihrer Mutter. Krasner hatte das Atelier ihres verstorbenen Mannes bezogen und malte mit einer Wut und einer Wucht, die immer noch spürbar ist, wenn man vor den Bildern der Umbra-Phase steht.
Lee Krasner hat immer sehr intuitiv gearbeitet. Sie hat keine Vorzeichnungen gemacht, sondern das ist wirklich vieles einfach aus der Bewegung heraus entstanden, gerade wenn man sich die älteren Bilder anguckt.
Kuratorin Ilka Föhrmann verweist im Gespräch auf die Körpergröße der Künstlerin, 1,60 Meter. Krasner musste springen, um an die oberen Ränder ihrer großformatigen Bilder zu gelangen. Anders als Pollock, der auf dem Boden malte, hing sie ihre Leinwände an die Wand. Die Farbe kehrte wenig später auch in ihre Bilder zurück, bevorzugt ein kräftiges Rot, das die Dynamik ihres Pinselstrichs unterstreicht.
Lee Krasner war eine unheimlich gute Koloristin, also die hat ein sehr gutes Farbgefühl. Auch Farbkombinationen, wo man erst denkt, oh oh, Pink und Orange, die aber sehr, sehr gut funktionieren. Also sie ist da sehr radikal auch und sehr, sehr mutig, was diesen Farbeinsatz betrifft.
Radikal war Lee Krasner nicht nur im Farbeinsatz. 1908 wird sie als Kind einer russisch-jüdischen Auswandererfamilie in Brooklyn geboren. Die Eltern sind streng, die junge Lee sehr früh eigensinnig und offenbar sehr sicher, was ihre Berufswahl angeht. Malerin will sie werden und studiert später bei dem Künstler und Kunstprofessor Hans Hofmann, der ab 1932 in New York lehrt und sich als sehr einflussreich für die Anfänge des abstrakten Expressionismus erweisen sollte. Kresner, bis dahin klassisch ausgebildet, Malerin beeindruckender Selbstporträts, löst Silhouetten nun kubistisch auf. Aber erst als sie mit ihrem Mann aufs Land nach Long Island zieht, malt sie abstrakt. Anders als die meisten Maler ihrer Generation versteht sie ihr Werk aber nicht als Abgrenzung zur klassischen Moderne.
Lee Krasner hat sich wirklich an einigen ihrer Helden sozusagen der europäischen Avantgarde abgearbeitet. Es gibt intensive Mondrian-Phasen, es gibt intensive Matisse-Phasen. Diese Einflüsse kommen immer wieder und sie scheut sich auch nicht davor, sondern sie sieht sich natürlich auch in gewisser Weise in so einer Tradition. Also diese ganz klare Abgrenzung vor den Europäern, das ist nie was gewesen, was sie wirklich interessiert hat.
Kresner bleibt eigensinnig und erstaunlich unbeirrt. Sie arbeitet in Zyklen. Mal malt, mal kollagiert sie. Sie schafft mit den Little Images kleine Formate, meistert aber mühelos auch die überlebensgroßen.
Wir reden ja immer davon, dass sie nie einen Signature-Style hatte, dass sie nie so eine künstlerische Handschrift, die wiedererkennbar war, entwickelt hat, was viele Künstler natürlich auch als Reaktion auf den Kunstmarkt gemacht haben. Das musste Lee Krasner ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr.
So zynisch das klingt, aber Pollocks Unfalltod war auch eine Befreiung, zumindest für die Künstlerin. Sie hatte sich für die Arbeit ihres Mannes mit großem Elan eingesetzt, den eher labilen Pollock immer wieder bestärkt in seiner Arbeit, ohne dabei jemals seinen Stil zu übernehmen. Kresner hat fast nur mit Frauen zusammen studiert. Den Ruhm aber fuhren nach dem Zweiten Weltkrieg die Männer ein. An Pollocks Tod hat Kresner einerseits gelitten, andererseits konnte sie sich nun ganz auf ihre eigene Arbeit konzentrieren. Die große Anerkennung kam allerdings erst wenige Jahre vor ihrem Tod.
Ein ganz wichtiger Punkt ist das Buch von Irvin Sandler, The Triumph of American Painting von 1970, wo nur Männer aufgeführt sind. Und das hat dann wirklich so eine Konterreaktion von den Wissenschaftlerinnen, die dann sagen, das kann ja irgendwie gar nicht sein. Und die dann eben sich diesen Frauen nähern, die zu dem Zeitpunkt ja alle auch noch leben und Ausstellungen machen. Und das ist so eine erste Anerkennung auch für Lee Krasner.
So, Ilka Fürmann. Die Ausstellung in der Frankfurter Schirn zeigt eine Künstlerin, die immer wieder nach neuen Ausdrucksformen gesucht, die ihr eigenes Werk hinterfragt hat, wenn sie zum Beispiel alte Zeichnungen zerreißt und neu kollagiert. Lee Krasner war keine Künstlerehefrau. Statt zu überlegen, ob es Krasner ohne Pollock gegeben hätte, muss man nach dieser Schau eher fragen, was Pollock ohne Krasner gewesen wäre.
In der Frankfurter Schirnkunsthalle ist den Werken der US-Künstlerin Lee Krasner eine Ausstellung gewidmet, Anja Reinhardt berichtete. Wer einem Gemälde zu nahe kommt, der zieht die kritischen Blicke der Museumsaufseher auf sich. Anschauen ja, aber mit einem Sicherheitsabstand eben. Manchmal gibt es am Boden sogar Sicherheitslinien oder Absperrbänder. Dagegen kommen Restauratorinnen und Restauratoren so nah an die Museumsschätze ran wie kein anderer. Und heute, am Europäischen Tag der Restaurierung, da haben sie Einblick in ihre Arbeit gegeben. Allein in Deutschland gab es 250 Veranstaltungen. Stefan Knobloch ist Leiter der Restaurierung für Gemälde und moderne Skulpturen im Frankfurter Städelmuseum. Und ich habe ihn gefragt, was man denn als Museumsbesucher nicht sieht und damit ja gar nicht weiß über die Arbeit der Restauratoren.
Was die Besucherinnen und Besucher im Museum oft nicht wissen, dass ein großer Teil unserer analytischen Bemühungen darauf abzielt, die Restaurierungsgeschichte eines Gemäldes zu klären. Will sagen, zu klären, was in der Vergangenheit nach seiner Entstehung unter Restauratorenhänden mit dem Gemälde passiert ist.
Haben Sie da auch mit Fehlern aus früheren Restaurierungen zu kämpfen?
Fehler würde ich es nicht nennen, das wäre vielleicht ein bisschen vermessen und hochmütig, aber natürlich haben wir mit Restaurierungsmaterialien zu tun, die sich im Laufe der Zeit als nicht förderlich für den weiteren Erhalt eines Gemäldes herausgestellt haben. Das liegt daran, dass sich die Analyse von Kunstwerken in den letzten Jahrzehnten, da kann man schon fast von einem Quantensprung reden, weil die Techniken sich so verfeinert haben, dass wir eine viel höhere Informationsdichte haben nach Abschluss der Voruntersuchung eines Gemäldes.
Können Sie da mal ein Beispiel nennen von einem Gemälde, das eben nach heutigem Stand nicht optimal restauriert worden ist?
Ja, eins meiner aktuellen Projekte, da handelt es sich um ein lebensgroßes Bildnis von einer damals sehr berühmten Schauspielerin namens Fanny Janauschek. Dieses Bild ist in 1861 von Arnold Böcklin gemalt worden. Der hat die porträtiert. Und dieses Gemälde ist ein Leinwandbild und man hat halt früher bis in die 50er, 60er, 70er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein hat man, wenn eine Beschädigung der Trägerleinwand eingetreten war, hat man diese Bilder gern komplett auf eine neue Trägerleinwand aufgeklebt. Mhm. Und heutzutage würde man so eine Fehlstelle wirklich nur auf die Fehlstelle begrenzt, beispielsweise neu verweben.
Ja. Also so eine Art Flickenteppich würde man dann heute erstellen.
Und damals war es halt üblich, dass man dieses Gemälde komplett, also die originale Leinwand mit der Rückseite, auf eine sogenannte Duplierleinwand geklebt hat. Und da waren natürlich hohe mechanische Kräfte im Einsatz, die Malschicht oft richtiggehend verformt.
Man hört ja immer wieder von Restaurierungen, bei denen ein Werk erst entdeckt wird. Ein Bild zum Beispiel dann doch einem berühmten Maler zugeschrieben werden muss, überhaupt erst gefunden wird. Hat es denn an Ihrem Museum mal eine solche Entdeckung gegeben?
Das ist halt wirklich sehr selten. Was man häufiger findet, ist, dass Gemälde im Entstehungsprozess geändert werden. Also dass der Künstler sich überlegt, habe ich vielleicht ursprünglich mal gedacht, ich will beispielsweise ein Porträt malen und jetzt will ich aber doch eine Darstellung haben, die eine komplette Figur zeigt. Im konkreten Fall hatten wir das mal an einem Beispiel aus der holländischen Renaissance, also aus dem 15. Jahrhundert, dass wir von dem Maler Joos van Kleve ein Madonnentäfelchen hatten und dann bei unseren Analysen festgestellt haben, dass dieses Bild früher als Porträt gemeint war. Also das findet man schon ab und zu.
Das heißt, irgendwann können Sie dann die gesamte Geschichte eines Gemäldes erzählen?
Wir bemühen uns, dass wir das alles rausfinden. Das ist oft eine Illusion. Aber wir bemühen uns schon darum, dass wir gerade die Entstehungsgeschichte eines Bildes erzählen können, ja.
Das war der Restaurator Stefan Knobloch zum Europäischen Tag der Restaurierung heute. Und zum Schluss geht es um eine umstrittene Preisverleihung. Die Kulturmeldungen mit Katja Lückert.
Wegen Antisemitismusvorwürfen gegen den libanesisch-amerikanischen Künstler Walid Raad wollte die Stadt Aachen ihren Kunstpreis in diesem Jahr nicht vergeben. Man müsse nach entsprechenden Recherchen davon ausgehen, dass der Preisträger Anhänger der BDS-Bewegung sei und mehrfach an Maßnahmen zum kulturellen Boykott Israels beteiligt sei, hatte Oberbürgermeister Marcel Philipp die Entscheidung begründet. Darauf angesprochen habe sich Raad auch nicht ausreichend von der Bewegung distanziert. Heute Nachmittag hat nun die Preisverleihung doch stattgefunden, und zwar in einem Hotel ohne Beteiligung der Stadt. Das Preisgeld ist mit 10.000 Euro in voller Höhe ausgezahlt worden. Die Vorsitzende des Kunstfreundevereins des Ludwig-Forums, Eva Händli, zeigte sich erfreut über die Preisverleihung, aber mit der Entscheidung der Stadt nicht einverstanden.
Es ist unglaublich, dass die Stadt Aachen diese Bedenken hatte. Das konnten wir gar nicht nachvollziehen. Das heißt schon, wir haben also die Entscheidung akzeptiert. Wir haben sie auch natürlich verstanden, weil es einen Beschluss der Bundesregierung gibt. Und deswegen konnte die Stadt Aachen wahrscheinlich auch nicht anders handeln. Aber wofür wir überhaupt kein Verständnis hatten, war, dass wir nicht diese Preisverleihung im Ludwig-Forum machen durften.
Soweit Eva Händli vom Kunstfreundeverein des Ludwig-Forums Aachen. Nach dem Anschlag in Halle will das Museum Synagoge Gröbzig in Sachsen-Anhalt seine Aufklärungsarbeit über jüdisches Leben verstärken. Der Anschlag in Halle ist ein Grund mehr zu zeigen, was jüdisches Leben bedeutet, sagte der ehrenamtliche Bürgermeister von Gröbzig, Dirk Honser. Honser, der auch stellvertretender Vorsitzender des Museumsvereins Synagoge Gröbzig ist, erklärte weiter, dass der Verein es als seine Aufgabe sehe, die jüdische Geschichte, Kultur und Lebensweise zu vermitteln, insbesondere Schulklassen aus der Umgebung von Stadt Gröbzig im Landkreis Anhalt-Bitterfeld würden entsprechende Angebote gemacht. Nachdem Eike Schmidt dem Kunsthistorischen Museum in Wien kurzfristig mitgeteilt hatte, dass er die ihm angebotene Leitung des Hauses nicht antreten werde, hieß es an diesem Wochenende aus Italien, Schmidt könne als Direktor der Uffizien in Florenz weitermachen. Wie der italienische Kulturminister Dario Franceschini auf Twitter mitteilte, könne Schmidt für weitere 4 Jahre zusammen mit anderen ausländischen Direktoren in Italien bleiben.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem vom Deutschlandtag der Jungen Union in Saarbrücken. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.